Hallo, hier ist Eli. Freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und auf diese Folge geklickt hast, wo wir uns noch einmal mit dem Fach Geschichte beschäftigen werden. Ich hatte dir ja gesagt, wir sind jetzt eigentlich durch mit Geschichte. Also wir haben alles, was im Kerncurriculum steht, so durchgenommen. Ich habe dir dazu ganz viele Folgen hochgeladen und vielleicht hast du sie dir auch schon angehört oder wenigstens einen Teil davon. Aber ich hatte ja gesagt, wir lassen diese Fachgeschichte nicht einfach schleifen, sondern wir wollen noch mal ein bisschen etwas anwenden und genau deshalb gucken wir uns heute an, wie schreibt man eine richtige Quellenkritik. Vielleicht hast du dir ja vielleicht ein paar Schwierigkeiten und das hilft dir vielleicht auch noch mal, das aufzufrischen und du denkst dir, ja, kann ich eigentlich ganz gut, aber so eine Erklärung hilft ja immer. Das gucken wir uns heute an. Und wir werden uns heute auch einen Operator angucken, und zwar den Operator in Beziehung setzen. Der kam tatsächlich auch in ganz vielen meiner Klausuren dran, also auch in der 11. und 12. und nicht in der 11., in der 12. und 13. genau, und tatsächlich auch in meinem Vorabi. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es eigentlich ein ganz wichtiger Operator ist, den ich dir heute gerne näher bringen möchte. Und bei Operatoren ist es ja immer so, dass man nicht so genau weiß, wie schreibe ich das jetzt? Und genau deshalb ist es eben wichtig, dass wir uns den heute nochmal angucken. Und da werden wir heute, wie gesagt, das nochmal uns anschauen und dann werde ich dir auch eine kleine Klausur von mir vorlegen, beziehungsweise ich werde dir diese zeigen und da habe ich auch den Operator in Beziehung, in Beziehung setzen angewendet und genau, da habe ich tatsächlich auch in dieser Aufgabe in Beziehung setzen einen sehr gut drauf bekommen, weshalb ich es dir auch zeige, logischerweise. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an und klären, was ist eine Quellenkritik? Und da kannst du dir auf jeden Fall die 5 Ws merken. Also wer, was, warum, wann und wo. Das gehört da rein und wir gucken uns jetzt nochmal an, was ist damit überhaupt gemeint. Was ist mit wer gemeint? Mit wer ist gemeint, dass auf jeden Fall in der Quellenkritik der Autor sein muss und vielleicht noch so ein paar Zusatzinfos, die vielleicht dann noch über ihn stehen, damit du eben, wenn da eben noch steht, ja, der hält einen Vortrag und ist eigentlich ein Historiker, kannst du das dann noch super mit einbinden. Dann warum? Warum schreibt der Autor das oder hält eben diesen Vortrag, also was ist seine Intention und die Adressaten? An wen richtet er diese Quelle eben? Für wen ist die? Beispielsweise, wenn wir jetzt von der amerikanischen Revolution sprechen, war es ja immer so, dass die Kolonisten haben ja ganz viele Briefe geschrieben. Das könnte jetzt auch heutzutage eine Quelle sein, die uns vorliegt. An wen haben sie die geschrieben? An den König. Das wäre in dem Fall der Adressat. Genau, dann das Was. Was ist überhaupt das Thema? Also was ist das Thema der Quellenkritik? Und die Quellengattung. Quellengattung sind Primär- und Sekundärquellen, die ich dir gleich noch gesondert erklären werde. Wir wollen erstmal die 5 großen Ws arbeiten. Und dann noch zum Wo. Wo ist diese Quelle entstanden und wie war die Lage zu der Zeit? Das kannst du auch ganz toll mit dem Wann verbinden. Das bedeutet eben, wann war der Zeitpunkt und der historische Kontext. Das bedeutet, wie war die Lage. Beim Wo ist sozusagen auch so ein bisschen der historische Kontext, dass du sagst, okay, die Quelle wurde in der und der Zeit geschrieben und zu der Zeit befanden sich die Menschen im Zweiten Weltkrieg als Beispiel, dass du eben so einen historischen Kontext anwenden kannst. Genau. Und dann hatte ich ja gerade beim Was schon gesagt, Quellengattung, musst du sagen. Ja gut, vielleicht weißt du gar nicht mehr, was ist denn jetzt eine Quellengattung? Das sind Primär- und Sekundärquellen. Das heißt, am Ende deiner Quellenkritik wirst du eben sagen, ob es sich hier um eine Primärquelle handelt oder um eine Sekundärquelle. Und eine Primärquelle ist eben, kann eine Art Überrest sein, ein alter Krug oder ein Bauwerk, was ganz sicher aus der Zeit von damals stammt. Beispielsweise heute wird ja ganz viel von den Römern gefunden und dass man eben da sagt, oh, das kommt genau von den Römern, das ist eine Primärquelle. Oder Briefe und Feldbriefe oder Traditionen, die eben uns heute überbracht wurden und wo wir wissen, die sind ganz genau den Römern oder den Germanen zuzuordnen. Eine Primärquelle ist jetzt bei einem Text, kann eine Primärquelle sein, wenn jemand etwas schreibt und er war genau in dieser Zeit dabei. Das bedeutet für uns, wenn jetzt zum Beispiel ein Kolonist einen Brief schreibt und ihn zu seiner Zeit, als er gelebt hat, eben an den König geschickt hat, zur Zeit der amerikanischen Revolution. Und du weißt eben, der Autor war ein Kolonist, der zu dieser Zeit dieser amerikanischen Revolution gelebt hat. Das heißt, er hat die Geschehnisse und alles wirklich live mitbekommen. Dann ist das eben eine Primärquelle. Oder am Beispiel einer heutigen Zeit, wenn jetzt zum Beispiel eine Person über die heutigen Ereignisse schreibt, über das Thema Coronavirus. Die Person ist ja live dabei. Und wenn dieser Brief oder diese Quelle in 20 Jahren jemandem vorgelesen wird, kann man sagen, sagen, das ist eine Primärquelle, weil die Person hat über Corona geschrieben und war zu der Zeit am Leben und hat alles live miterlebt. Das ist also eine Primärquelle. Eine Sekundärquelle, das ist also etwas aus zweiter Hand, das heißt, jemand schreibt 60 Jahre später über etwas. Beispielsweise ein Historiker, der heutzutage lebt, schreibt über die amerikanische Revolution. Er war aber nicht live dabei. Das bedeutet, er hat die Geschehnisse nicht so richtig mitbekommen und hat sich eben das, was er jetzt schreibt, aus anderen Quellen zusammengereimt. Und das ist eben, dass es aus zweiter Hand stammt, also es ist eine Sekundärquelle. Das bedeutet eben, er war nicht zu der Zeit dabei, schreibt aber trotzdem darüber. Und bei der Primärquelle ist es eben so, jemand schreibt über ein Ereignis, wo er auch live dabei war. Eine Sekundärquelle kann zudem auch eine Darstellung sein oder eben auch eine Literatur. Das heißt etwas Historisches, was jetzt aufgearbeitet wurde. Die Personen waren nicht in der Zeit dabei, haben es aber trotzdem ja, aufgearbeitet. Dann ist es aber halt eine Sekundärquelle. Also wir fassen nochmal zusammen, was gehört in eine Quellenkritik rein? Die fünf großen Ws sind wer, also der Autor, warum die Intention muss immer rein, bei was, das Thema und die Quellengattung. Da hatten wir gerade Primär- und Sekundärquelle. Sekundärquelle ist immer, wenn etwas aus zweiter Hand kommt, und eine Primärquelle ist, wenn jemand etwas schreibt, der direkt dabei war, also der diese Geschehnisse live miterlebt hat. Dann haben wir noch das Wo. Da gibt es eben die Frage zum Entstehungsort, wo ist diese Quelle entstanden, wie war die Lage, und bei dem Wann haben wir den Zeitpunkt, wann ist sie entstanden und zu welchem historischen Kontext, was ist in dieser Zeit überhaupt passiert. Genau. Und das war's eigentlich schon. Das muss alles in eine Quellenkritik rein. Und da dachte ich mir, gucken wir uns eine an, die ich tatsächlich auch mal geschrieben habe und die natürlich auch gut bewertet worden ist, sonst würde ich sie dir, wie gesagt, hier nicht vorlegen, das ist natürlich klar. Und da wollte ich dir erstmal sagen, worum es sich überhaupt geht. Ich habe ja klar, ich habe einen Text vorgelegt bekommen und zudem musste ich eine Quellenkritik schreiben. Ganz wichtig ist hierbei, ich habe diesen Text vorgelegt bekommen und diese Klausur, die ich damals geschrieben habe, die passt zu dem Thema Geschichtsbewusstsein und Erinnerungskultur. Und wenn du dir diese Folge noch nicht angehört hast, dann tu das jetzt vielleicht mal oder tu das auch anschließend oder vielleicht auch davor schon, das wäre natürlich auch ganz gut, weil bei dem Thema oder Operator in Beziehung setzen, den wir uns gleich angucken, kommt eben dieses Geschichtsbewusstsein und diese ganzen Historiker, die ich dir damals genannt habe, kommen so ein bisschen vor. Und dann kannst du vielleicht auch so ein bisschen mitarbeiten oder weißt auch, wovon ich rede. Also dieser Text bezieht sich eben so auf das Thema Geschichtsbewusstsein und Erinnerungskultur. Und genau, den möchte ich dir kurz mal zusammenfassen, damit du überhaupt weißt, wovon ich rede. Der trägt den Titel Ehren und Erinnern, Straßennamen in der Geschichtskultur einer Stadt. Du hörst schon das Wort Geschichtskultur. Und da geht es eben darüber, dass es sich um einen Vortrag handelt und dort spricht der Autor, der heißt mit Nachnamen Tammer, überwiegend von Straßennamen, welche historische Persönlichkeiten gewidmet sind. Du kennst das sicherlich, wenn du an Straßen vorbeigehst und du liest den Straßennamen und das ist irgendein Name, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Willy-Brandt-Straße, und denkst du, ah ja, das ist anscheinend eine historische Persönlichkeit gewesen. So, genau. Und diese sollen mit ihren Auszeichnungen als Vorbildfunktion fungieren, also dadurch, dass deren Name eben als Straßenname ist, soll das eine Art Vorbildfunktion sein. Und dennoch unterliegt die Geschichte einem permanenten Wandel, wird eben in dem Text gesagt, und einige Straßennamen müssten demnach häufiger ausgetauscht werden. Ein Beispiel hierbei ist Paul von Hindenburg. Da ist es nämlich so, dass dessen Straßenname nicht mehr zu dem heutigen geschichtlichen Erfahrungsstand passt. Es ist ja eben so, dass, wie gesagt, Paul Hindenburg, der hat ja natürlich nicht nur schlechte Sachen getan, aber er hat ja Hitler eben auch zur Machtergreifung geholfen. Und deswegen gab es eben in diesem Text, den ich dir gerade erzähle, die Diskussion, ob sein Straßenname denn ausgetauscht werden sollte. Genau. Und aufgrund dessen steht, wie gesagt, in der Diskussion, ob einige dieser unpassenden Straßennamen wirklich abgeschafft werden sollten, denn die Straßennamen würden sich in das kollektive Gedächtnis der Bürgerinnen und Bürger brennen, ohne dass diese ein fundiertes Wissen über die Person besitzen. Das heißt, sie lesen zum Beispiel einen Namen von einer Persönlichkeit und denken, ach, wenn er da steht, ein Straßennamen ihm gewidmet wurde, ist er vielleicht ganz toll und hat was Tolles gemacht. Allerdings liegt die Geschichte ja, wie gesagt, unter permanentem Wandel. Das heißt, die Historiker arbeiten immer mehr auf, dass manche Figuren oder Persönlichkeiten doch nicht so tolle Sachen vollbracht haben. Und deswegen ist eben die Frage, ob diese Straßennamen geändert werden sollen. Darum geht es jetzt überwiegend in dem Text. Und ich sollte dazu eine Quellenkritik schreiben. Und dazu möchte ich dir die natürlich auch vorlesen. Genau, geschrieben wurde sie, da gibt es noch eine kleine Ja, geschrieben wurde sie eben von Hans-Ulrich Tammer und da steht eben auch noch, dass er ein deutscher Historiker und ehemaliger Professor ist an der Universität Münster. Und am 25.01. hielt er eben seinen Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung und so weiter. Das war da eben noch als Nebeninformation in meiner Klausur angegeben und das ist ganz wichtig, dass du das in einer Quellenkritik verwenden würdest. Denn ich hatte dir ja gesagt, bei dem Wer geht es um den Autor und um Zusatzinfos und da hatten wir ja gerade Zusatzinfos, dass er eben ein Historiker ist. Aber ich lese dir jetzt mal meine Quellen Kritik vor. Bei der vorliegenden Quelle, welche den Titel Ehren und Erinnern, Straßennamen in der Geschichtskultur einer Stadt trägt, handelt es sich um einen Vortrag zur Eröffnung einer Ausstellung Ehre, wem Ehre gebührt. Dieser Vortrag wurde am 25.01.2012 in Münster von dem deutschen Historiker und ehemaligen Professor an der Universität in Münster, Hans-Ulrich Tammer, vorgetragen. Dabei richtet er sich an das gesamte Volk, insbesondere aber an diejenigen, die an der Ausstellung teilgenommen haben. In seinem Vortrag bezieht sich Tammer auf die Geschichtskultur und bezieht sich auf die Zeit des NS-Regimes. Tammers Intention ist es, die Öffentlichkeit zum Nachdenken zu bringen, wie es in der Erinnerungskultur mit geschichtlichem Wissen umgegangen werden soll. Diese Quelle ist eine Primärquelle, da sie selbst von dem Autor verfasst und vorgetragen wurde. Das Ganze ist nicht länger als eine Seite. Das solltest du wirklich immer merken. Bei einer Quellenkritik sollte das Ganze nicht länger als eine Seite gehen. Was habe ich alles drin gehabt? Das gucken wir uns natürlich nochmal genauer an. Zunächst bei der vorliegenden Quelle, welche den Titel trägt. Da haben wir auf jeden Fall den Titel drin. Das ist ganz wichtig. Den habe ich gesagt, handelt es sich um einen Vortrag zur Eröffnung einer Ausstellung Ehre, wem Ehre gebührt. Dieser Vortrag wurde am 25.01. in Münster. Dann haben wir eigentlich schon mal den Zeitpunkt abgehakt, das Wann und auch den Wer, denn wurde von dem deutschen Historiker und ehemaligen Professor an der Universität in Münster, Hans-Ulrich Tammer, vorgetragen. Wir haben das Wer jetzt abgehakt. Wir wissen, es ist von Hans-Ulrich Tammer und ich hatte dir gerade die Zusatzinfos vorgelesen, die es eben noch gab und die habe ich auch mit eingeknüpft. Das heißt, wir wissen jetzt, ah super, das ist auch noch ein Professor und ein Historiker, ganz toll. Genau, ja, also kannst du natürlich so machen. Dann haben wir auch noch, wann, also den Zeitpunkt, das war ja am 25.01.2012. Genau, dann haben wir eben noch den Adressaten, dabei richtet er sich an das gesamte Volk, insbesondere aber an diejenigen, die an der Ausstellung teilgenommen haben. Denn ich hatte ja gesagt, diese Rede ist eine Eröffnung einer Ausstellung und dann ist es ja eigentlich logisch, dass das die Leute zu hören bekommen haben, die eben an dieser Ausstellung teilgenommen haben. Genau, und dann eben noch ganz kurz, worum geht es überhaupt? Also dann habe ich gesagt, in seinem Vortrag bezieht sich Tammer auf die Geschichtskultur und bezieht sich auf die Zeit des NS-Regimes. Da haben wir halt eben auch so eine Art bisschen historischen Kontext, also so ein Wissen. Wir sind irgendwie in der Zeit des NS-Regimes. Er bezieht sich auf jeden Fall darauf. Es ist ja auch so ein bisschen von Paul von Hindenburg, dass das eben dazu passt. Genau, und dann haben wir auch das Warum abgehakt. Also da zum Warum gehört ja der Adressat und die Intention und die folgt ja jetzt. Tammers Intention ist es und so weiter. Und zum Schluss kommt eben die Primärquelle. Also wie gesagt, wir haben das Wer abgehakt, den Autor, wir haben Warum, Intention und Adressat, wir haben Wann, Zeitpunkt, war ja 25.01.2012 und den historischen Kontext. Wir haben Was abgehakt, es ist nämlich das Thema, die Quellengattung erkläre ich dir jetzt gleich. Warum habe ich gesagt, es ist eine Primärquelle und Wo haben wir auch abgehakt, es ist in Münster, der Entstehungsort war in Münster. Das habe ich ja gesagt, denn dieser Vortrag wurde am 25.01.2012 in Münster vorgetragen. Das heißt, es könnte sein, also diese Quelle wurde dort vorgetragen. Genau. Wir haben eigentlich alles abgehakt. Die Quellengattung, habe ich gesagt, es ist eine Primärquelle. Das musst du auch immer begründen in einer Quellenkritik. Warum ist es eine Primärquelle? Du kannst nicht sagen, das ist eine Primärquelle, Punkt. Also du kannst nicht sagen, ja, Primärquelle, fertig, schön. Du musst es immer ein bisschen begründen. Das reicht in einem Satz, wirklich in einem Nebensatz. Ich habe geschrieben, diese Quelle ist eine Primärquelle, da sie selbst von dem Autor verfasst und vorgetragen wurde. Das ist vielleicht ein bisschen banal, aber das reicht völlig aus. Dieser Autor hat das selber verfasst, diese Quelle, und hat eben seine eigene Meinung zu diesen Straßennamen abgegeben. Und diese Diskussionen über Straßennamen sind ja in der heutigen Zeit immer noch da. Und deswegen ist es eine Primärquelle, weil er eben auch diese Diskussion angesprochen hat. Er hat sie vorgetragen, er hat darüber geschrieben und hat in dieser Zeit selber gelebt. Und deswegen ist es eine Primärquelle und keine Sekundärquelle, weil diese Diskussion über Straßennamen tritt ja heutzutage vermehrt auf und nicht früher. Deswegen, wie gesagt, ist es eine Primärquelle. Und schon haben wir das Thema Quellenkritik eigentlich abgehakt. Das Wichtige hierbei ist, dass du dir wirklich in einer Klausur nicht allzu lange Zeit dafür nimmst. Ich weiß, dass es mega schwer ist. Ich habe auch des Öfteren Zeitprobleme. Ich will nicht lügen. Aber es ist eben ganz wichtig, weil die anderen Aufgaben zählen meistens viel, viel mehr. Und genau, Deshalb, wir haben es abgehakt, Quellenkritik, da gehört das Wer, das Warum, das Was, das Wo und das Wann dazu und die Primär- und die Sekundärquellen. Und jetzt wollen wir uns nochmal kurz den Operator in Beziehungssätzen anschauen. Genau, da, vielleicht weißt du ja schon, was der bedeutet, da ist es eben wichtig, dass man zwei Sachen in Beziehung setzt, dass man eine fachwissenschaftliche Theorie vielleicht in Beziehung zu einem Text setzt. Und das passt ja eigentlich ganz gut, denn die zweite Aufgabe, so ich möchte dir mal die Aufgabe vorlesen, damit du eben weißt, wie dieser Operator verwendet werden kann, heißt eben, zweitens setzen Sie die Quelle mit wissenschaftlichen Theorien aus dem Unterricht in Beziehung. Das heißt, wir haben hier den Operator in Beziehung und wir wissen auch, was wir machen sollen, wissenschaftliche Theorien aus dem Unterricht. Und diese wissenschaftlichen Theorien habe ich dir schon erklärt, und zwar in der Folge Geschichtskultur und Erinnerungsbewusstsein. Genau umgekehrt, also Erinnerungskultur und Geschichtsbewusstsein. Das kann ja mal ein kleiner Dreher passieren. Und da ist es eben so, dass ich dir so bestimmte Personen vorgestellt habe, wie Michael Sauer, Jan Assmann, Jürgen Kocker, die eben sich zu diesem Thema äußern. Und da musste ich jetzt eben diese Personen mit dem Text in Verbindung setzen und eben in Beziehung setzen. Und da möchte ich dir mal vorlesen, wie ich das immer mache, denn das ist tatsächlich immer so, die zweite Aufgabe ist immer meine beste Aufgabe, auch in dieser Klausur. Und ich fange immer an mit einer kleinen Einleitung. Und da fange ich immer an mit dem Thema Erinnerungskultur und Geschichtsbewusstsein haben sich in der Vergangenheit verschiedenste Theoretiker auseinandergesetzt und dazu wissenschaftliche Theorien aufgestellt. Einige von diesen lassen sich in diesem Vortrag von Hans-Ulrich Tammer wiederfinden. Das heißt, wir haben eine kleine Einleitung, wir wissen oder der Lehrer weiß, es geht gleich um wissenschaftliche Theorien, die wir in diesem Text halt wiederfinden und die wir jetzt eben miteinander verknüpfen wollen. Und da ist es ganz wichtig, es ist so unfassbar wichtig, dass du bei der zweiten Aufgabe zitierst. Also du musst wirklich zitieren, denn so setzt du in Beziehung. Ich lese dir das mal vor, dann nehmen wir das ein bisschen auseinander und ich hoffe, dann verstehst du, wie man diesen Operator wirklich einsetzt. Genau. Zu Beginn des Textes erwähnt Tammer die, Zitat, Straßennamen, Zeile 4, worüber sich der Vortrag überwiegend bezieht. Diese Straßennamen sind nach Jürgen Kocker eine Form der historischen Erinnerung. Dieser geht davon aus, dass es viele Formen von historischer Erinnerung gibt, welche alltäglich sein können. Diese Formen haben dann meist eine Funktion bzw. wurden aus einem bestimmten Grund aufgestellt. Einige Funktionen sind der Zusammenhalt einer Gesellschaft, aber auch die Aufarbeitung von historischen Ereignissen. Bei den Straßennamen ist letzterer der Fall. Sie dienen als Erinnerung an bestimmte historische Figuren, die etwas Wichtiges zu ihrer Zeit getan haben. Was habe ich gemacht? Wie habe ich das in Beziehung gesetzt? Ich habe mir zuerst einmal ein Zitat rausgesucht, an welchem ich eben diese fachwissenschaftliche Theorie belegen möchte und habe das so in Beziehung gesetzt, habe gesagt, hier finde ich eine wissenschaftliche Theorie, das erkläre ich jetzt und dann ist es in Beziehung gesetzt. Dann passt es ja zueinander. Ich habe also gesagt, zu Beginn des Textes erwähnt Tammer die Straßennamen. Das ist mein Zitat, die habe ich auch wieder in den Satz eingebaut, damit das Ganze auch ganz gut passt. Habe eben auch gesagt, ja, Zeile 4, also da steht das eben in dem Text. Und dann habe ich gesagt, darauf bezieht sich Jürgen Kocker. Also ein Theoretiker, der eben, wie gesagt, zu diesen fachwissenschaftlichen Theoretikern gehört und den wir auch mal in der letzten Folge besprochen hatten zu dem Thema Geschichtsbewusstsein. Und da habe ich dann eben erstmal erklärt, was ist Jürgen Kockers Theorie. Weil wenn du einfach sagst, naja gut, Straßenname, das passt zu Jürgen Kocker, abgehakt, das bringt dir leider nicht viel in der Klausur, weil du musst wirklich erklären, warum. Warum passt das zueinander? Das ist wirklich wichtig. Und da fange ich meistens immer in Klausuren damit an, dass ich erstmal erkläre, was ist Jürgen Kockers Theorie. Ich fange also an, nach Jürgen Kocker eine Form der historischen Erinnerung. Dieser geht davon aus, dass es viele Formen von historischer Erinnerung gibt und so weiter. Dann habe ich eben noch ein Beispiel gesagt. Ein Beispiel der Funktion ist der Zusammenhalt einer Gesellschaft, aber auch die Aufarbeitung von historischen Ereignissen. Jetzt habe ich Jürgen Kockers Theorie fertig erklärt und jetzt setze ich das in Beziehung. Bei den Straßennamen ist letzterer der Fall, also die Aufarbeitung von historischen Ereignissen. Sie dienen als Erinnerung an bestimmte historische Figuren, die etwas Wichtiges zu ihrer Zeit getan haben. Ich habe also zunächst gesagt, diese Straßennamen, dieses Zitat, Zeile 4, gehört zu Jürgen Kocker. Dann habe ich seine Theorie erklärt und dann habe ich gesagt, die Straßennamen passen eben zu seiner Theorie von der Aufarbeitung von historischen Ereignissen, dass es eben historische Figuren gibt, die an etwas Wichtiges erinnern. Und schon habe ich das Ganze fertig in Beziehung gesetzt. Ich habe gesagt, die Straßennamen passen zu Jürgen Kocker, weil der eben das und das in seiner Theorie sagt und deswegen passt das zueinander. Fertig. Das Ganze möchte ich dir nochmal erklären, und zwar wieder an dem Begriff Straßennamen. Denn es kann ja sein, dass dieses Zitat Straßennamen, also viele sprechen ja davon in so ihren Theorien. Und da habe ich dann eben direkt weitergeschrieben. Ich habe das mit Jürgen Kocker fertig erklärt und dann gesagt, aber auch Michael Sauer hat eine Theorie zum Geschichtsbewusstsein aufgestellt. Dieses ist nach ihm ein Zusammenschluss vieler Bestandteile. Dies können Bilder und Erinnerungen, aber auch eben Straßennamen sein, welche an die Vergangenheit erinnern. Die Straßennamen wurden, Zitat, gestiftet, um wahrgenommen zu werden. Sie sollen die Bürgerinnen und Bürger also an bestimmte historische Ereignisse erinnern. So, fertig. Ich habe dieses Zitat Straßennamen also wieder benutzt und mit einem anderen Theoretiker in Verbindung gesetzt. Wenn du merkst, zu einem Zitat in einem Text passen mehrere Theoretiker, dann kannst du das auch mit mehreren Theoretikern in Verbindung setzen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich habe das jetzt nach Jürgen Kocker belegt, ne? Da sagt er, das ist eine Aufarbeitung von historischen Ereignissen. Habe aber auch gesagt, aber auch Michael Sauer, ein weiterer Theoretiker, sagt eben, hat eine Theorie zum Geschichtsbewusstsein. Dann habe ich diese erklärt. Diese ist nach ihm ein Zusammenschluss vieler Bestandteile. Das habe ich in einem Satz jetzt einfach mal gemacht. Das könnte ja auch passen. Also dann habe ich dann auch gesagt, das können zum Beispiel Bilder, Erinnerungen und so weiter sein. Und dann habe ich gesagt, er sagt zwar, Geschichtsbewusstsein ist ein Zusammenschluss verschiedener Bestandteile. Das sind Bilder, Erinnerungen, aber auch Straßennamen. Und hier nehme ich dieses Zitat, was ich aus dem Text habe, und setze es mit der Theorie von Michael Sauer in Verbindung, weil ich sage, Erinnerungen oder Zusammenschluss vieler Bestandteile können eben auch Straßennamen sein. Und das macht das Geschichtsbewusstsein aus. Genau. Und schon habe ich das Ganze eigentlich fertig in Beziehung gesetzt. Dann habe ich das eben Ganze nochmal untermauert und gesagt, die Straßennamen wurden, Zitat, gestiftet, um wahrgenommen zu werden. Das heißt, ich habe nochmal belegt, ich habe nochmal aus dem Text mir ein Zitat gesucht und ich habe nochmal belegt und gesagt, die sollen wahrgenommen werden und deswegen ist das auch eine Art Geschichtsbewusstsein. Wir werden an die Geschichte von früher erinnert. Und wie gesagt, hier ist wieder dieser Dreischritt ganz wichtig, den ich auch schon mal, ich hatte glaube ich meine Folge gestern hochgeladen zu Fabian, wie man richtig so interpretiert und so. Und hier gibt es auch wieder so eine Art Dreischritt. Du musst eben zitieren, du musst sagen, okay, an diesem Satz erkenne ich, dass ich etwas verbinden kann mit einer fachwissenschaftlichen Theorie. Das heißt, du zitierst, du nennst den Theoretiker. Du sagst, ja, es kommt nach Michael Sauer, es ist nach Jürgen Kocker, dann erklärst du vielleicht so ein bisschen deren Theorie, wenn du das noch nicht getan hast, und dann setzt du das in Beziehung und sagst eben, ne, Michael Sauer spricht von einem Zusammenschluss vieler Bestandteile, das macht das Geschichtsbewusstsein aus, das sind Bilder, Erinnerungen, können aber auch Straßennamen sein. Dann hast du die Straßennamen, dein Zitat mit Michael Sauers Theorie in Verbindung gebracht und schon hast du es in Beziehung gesetzt. Genau. Wir wollen uns das Ganze vielleicht noch einmal angucken, wenn du vielleicht immer noch daran Interesse hast. Natürlich ist es ja auch wichtig, dass du eben mehrere Sachen weißt. Genau, und da ist es eben auch so, da habe ich dann weitergeschrieben und dann habe ich gesagt, dann habe ich etwas über Straßenschilder gesagt. Die Straßenschilder verraten etwas über die, Zitat, Wertehaltung und Geschichtsbilder, die zur Zeit ihrer Stiftung gültig sind. Zitat Ende, Zeile 9. Nach Michael Sauer unterliegt das Geschichtsbewusstsein immer bestimmten Einflüssen, wie unter anderem auch dem kulturellen Wandel. Haltungen und Werte können sich mit der Zeit ändern. Das heißt, dass sich mit der Zeit auch der Blick auf historische Persönlichkeiten ändern kann, wie es im Fall von Hindenburg der Fall war. Früher wurde er verehrt, heute steht es in der Debatte, ob man ihn mit Straßennamen ehren sollte oder nicht. Vergleich Zeile 33 bis 34. Was habe ich getan? Ich habe gesagt, die Straßenschilder, also die Straßennamen, unterliegen, Zitat, das habe ich mir aus dem Text gesucht, bestimmten Wertehaltungen und Geschichtsbildern, die zur Zeit ihrer Stiftung gültig sind. Das ist das Zitat, das ich aus dem Text habe. Was ist damit gemeint? Wir haben diese Wertehaltung. Das bedeutet, Menschen werden mit Straßenschildern geehrt, weil sie zu dieser Zeit etwas in den Menschen der Augen etwas Tolles gemacht haben. Nach Michael Sauer. Jetzt habe ich den Theoretiker angeführt, mit der fachwissenschaftlichen Theorie angefangen. Unterliegt das Geschichtsbewusstsein immer Einflüssen, wie unter anderem auch dem kulturellen Wandel, und habe das erklärt, was ist Michael Sauers Theorie, was passt dazu. Und dann habe ich eben gesagt, habe ich mich wieder auf den Text bezogen und habe gesagt, dass es im Fall von Hindenburg so war, dass er früher verehrt wurde, aber heute steht es in der Debatte, ob man ihn mit den Straßennamen ehren sollte oder nicht. Zack, habe ich das Ganze wieder in Beziehung gesetzt. Ich habe also diesen Satz, dieses Zitat, Wertehaltung und Geschichtsbilder, die zur Zeit ihrer Stiftung gültig sind, habe das gesagt, das passt zu Michael Sauer, zu seinem kulturellen Wandel, dass eben die, ja, die Ansichten auf bestimmte Personen sich einfach mit der Zeit ändern. Und im Text wird ja auch von Paul von Hindenburg gesprochen und da hat sich die Ansicht von früher bis zu heute hat sich einfach auf ihn ein bisschen verändert. Früher wurde er ein bisschen mehr verehrt, heute halt eher nicht so. Und da habe ich das Ganze eben daran, habe ich eben festgemacht, ne, das ist eben auch ein kultureller Wandel und schon habe ich das Ganze fertig in Beziehung gesetzt. So, ich hoffe, das hast du verstanden und der Operator ist dir etwas klarer geworden. Ich kann dir hier wirklich nur empfehlen, dir so eine Art Dreischritt zu merken. Du musst zitieren, dann musst du dieses Zitat mit der fachwissenschaftlichen Theorie, die du natürlich gelernt haben solltest, für die Klausur in Beziehung setzen. Das heißt, du erklärst erstmal die Theorie und dann sagst du, wieso passt das zusammen? Weil eben das Ganze unterliegt einem kulturellen Wandel, davon spricht eben auch Michael Sauer und so steht es eben auch in dem Zitat. So. Schon bist du eigentlich fertig und kannst eigentlich weitermachen mit der nächsten fachwissenschaftlichen Theorie, die du in dem Text gefunden hast. Und wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, wenn du in zum Beispiel dem Wort Straßennamen mehrere Theorien findest. Das ist doch völlig in Ordnung. Dann schreib doch einfach mehrere Theorien auf, wie ich gesagt habe. Am Anfang, es passt zu Michael Sauer, aber es passt auch zu Jürgen Kocker. Ist ja auch völlig in Ordnung. Das heißt, wir finden mehrere Theorien in dem Text, die wir auch voneinander differenzieren können. Zum Abschluss immer wieder als kleiner Tipp ein kleines Fazit ziehen. Ja, wir finden hier mehrere Theorien in dem Text, ganz toll. Also sowas würde ich halt immer noch am Ende schreiben. Das ganz toll vielleicht weglassen, aber so, wir finden hier mehrere Theorien. Das zeigt eben, dass sich mit dem Thema Straßennamen viele Theoretiker auseinandersetzen und zack, hast du die zweite Aufgabe schon beendet. Mein Tipp, wieder hierbei, noch nicht wegschalten, ich wollte dir wieder einen Tipp geben. Wenn du die Aufgabe 2 bearbeitest, markier dir vorher alles. Das ist so wichtig. Markier dir vielleicht auch zum Beispiel Straßennamen. Egal, was du findest, was zu einer fachwissenschaftlichen Theorie passt, markier dir das in verschiedenen Farben, umkreis das. Dann findest du das so schnell wieder und musst nicht wieder unnötig suchen. Und das schraubt dir auch einfach Zeit, wenn du die ganze Zeit im Text suchen musst. Wenn du schon markiert hast, dann hast du es eben markiert und kannst direkt drauf losschreiben. So. Das war's jetzt. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Und wenn es dir geholfen hat, würde ich mich wie immer sehr über eine Unterstützung freuen. Vielleicht auch einen kleinen Kommentar, wo du sagst oder sagen möchtest. Ich möchte dir hier auch nichts vorschreiben, was du sagen sollst. Mensch, Eli, das hilft mir auch, wenn wir so ein paar Anwendungsaufgaben machen. Das ist mir natürlich auch wichtig, dass ich nicht nur mein Wissen weitergebe, sondern wir es auch anwenden können. Oder du hilfst mir oder uns. Wie gesagt, das Ganze macht ja auch mein Freund mit mir zusammen. Er macht die ganze Technik. Das würde hier gar nicht alles funktionieren, wenn wir das nicht zusammen machen könnten oder wenn er nicht die Technik machen würde. Du hilfst uns mit einer kleinen Spende und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder.